Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wenn Sie jetzt ganz still sitzen und mal so ein bisschen in sich hineinhorchen, spüren Sie da Ihren Atem? Wie geht der Atem? Ganz ruhig, ganz entspannt? Oder ist da noch Unruhe in Ihnen? Jetzt, wo wir die Masken aufhaben, ist das mit dem Atmen sowieso ganz, ganz schwierig. Bitte keine Angst, ich werde jetzt kein Seminar halten, so eine Atemschulung, obwohl ich sagen muss, im letzten Jahr habe ich selber auch einiges durchgemacht. Ich habe mit einmal von gestern auf heute eine doppelseitige Lungenembolie bekommen und noch eine Lungenentzündung nach dem Krankenhaus, bin auch der Reha gewesen und hinterher nochmal so richtig schön Atemübungen auch gemacht. In der Regel ist es ja so, dass wir alle nicht ordentlich atmen. Wir atmen viel zu oberflächlich, nicht tief genug. Aber es ist eben auch immer nicht ganz einfach. Es gibt besondere Situationen, da fällt das ganz besonders schwer. Wenn man in Stress ist, wenn man Angst hat, wenn man unruhig ist. Und da gibt es ja auch manches, was uns unruhig machen kann. Da gibt es Sorgen. Manchmal steht man in einer richtigen Prüfungssituation, wo es noch schwerer fällt, richtig ruhig zu werden. Und wenn das dann so ist und man nicht richtig atmet, dann kann man manchmal auch Kopfschmerzen bekommen und auch andere Sachen. Und es ist auch so, dass manchmal auch Christen unter Stress und Überforderung leiden. Bei manchen ist es sogar so, dass sie den Eindruck haben, das ganze Christsein ist eigentlich anstrengend, ist herausfordernd, ist was, wo die letzten Kräfte auch mobilisiert werden müssen. Und dann ist ja auch immer noch die Pandemie, die uns immer wieder auch noch zu schaffen macht. Manch einer merkt, wie er dünnhäutiger geworden ist, nervöser. Viele sehen sich danach, dass es wieder so werden könnte wie früher. Ach, wann können wir endlich wieder tief durchatmen, neue Energie schöpfen? Wann fällt mal der ganze Druck von uns ab? Lasst uns auf Jesus schauen und seinen Originalton hören. Ich lese den Wochenspruch im Zusammenhang. Zu der Zeit fing Jesus an und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erden, weil du dies diesen Weisen und Klugen verborgen hast und hast es Unmündigen offenbart. Ja, Vater, denn so hat es dir wohlgefallen. Alles ist mir übergeben von meinem Vater. Und niemand kennt den Sohn als nur der Vater, und niemand kennt den Vater als nur der Sohn, und wem es der Sohn offenbaren will. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Auf Jesus schauen, auf Jesus hören, das ist das große Geheimnis. Unser Predigttext beginnt mit den Worten zu der Zeit. Was ist denn das für eine Zeit gewesen, in der Jesus die Stimme erhebt? Nun, sie ist von drei Gesichtspunkten auch zu vergleichen. Das ist auf einerseits die Zeit des Zweifels. Da ist so ein gestandener Mann wie Johannes der Täufer und er zweifelt. Und wer zweifelt, der ist hin und her gerissen, der ist unruhig, der kommt nicht zur Ruhe. Der ist, so sagt es Jakobus mal in seinem Brief, wie so eine Welle, die auf und ab geht, hin und her. Es war auch die Zeit der Misserfolge. Das Allermeiste, was Jesus verkündigt hatte, das ging unter. Damit ist eine Erfahrung gezeichnet, die alle Prediger eigentlich kennen. Der Prophet Elia war gerade auf dem Berg Karmel und hat die Machtdemonstration Gottes miterlebt. Und kurz danach ist er so tief enttäuscht, dass er sagt, hat sich ja doch alles nichts geändert. Es bleibt doch alles so, wie es ist. Ein einziger Misserfolg. Es war auch die Zeit des Unglaubens. Die religiöse Führungsschicht, die hat sich immer heftiger auch gegen Jesus gewehrt. Bis hin zu Morddrohungen. Das sind nun wirklich Dinge, die einem den Schlaf rauben können. Das sind wirklich Dinge, die einem den letzten Rest geben können. Was bewegt Jesus zu dieser Zeit, als der Zweifel wuchs, als die Misserfolge sichtbar wurden, die Ablehnung immer erbitterter wurde? Jesus stimmt ein Loblied an, ein Loblied auf den Vater. Mitten in Anfechtung lobt er Gott. Und Höhepunkt seiner Worte sind die Zeilen, ja, Vater. Man fragt sich, wie ist so etwas möglich, dass man auch loben kann, wenn einem die Luft wegbleibt? Das geht nur, wenn man die richtige Blickrichtung hat. Wenn wir auf uns selber schauen, wenn wir uns von den Sorgen fesseln lassen, wenn wir die Angst über uns herrschen lassen, dann sind wir in der Regel ganz kurzatmig. Dann geht es überhaupt nicht weiter. Aber Jesus hat den Vater gesehen und hat zu ihm ein überaus inniges Verhältnis gehabt. Er wusste auch, mein Vater ist der Herr des Himmels und der Erden. Was heißt das? Er hat das Sagen. Bei ihm laufen die Fäden zusammen. Mag noch so viele Umstände ganz schwierig sein. Zweifel, Unglaube, Widerstand. Mein Vater ist da und er steht über allem. Jesus erkennt auch noch etwas. In diesen ganzen Erlebnissen, die auch für ihn schwer sein mussten, sieht er das Wirken des Vaters. Dass da Menschen zweifeln, dass andere im Unglauben verharren, dass sich der Widerstand gegen ihn auflädt, das hat auch etwas mit Gottes Wirken zu tun. Dass auf der anderen Seite aber wieder Menschen da sind, die können gar nicht genug hören vom Evangelium. Das ist auch das Wirken des Vaters. Jesus jubelt, weil er ein Geheimnis erkannt hat und erfasst hat. Es hat etwas zu tun mit den Weisen und mit den Verständigen. Ich habe hier ein Bild, da sind wir einmal in Israel gewesen. Auch der Vorplatz ist von der Geburtskirche Jesu in Bethlehem, im heutigen Palästinensergebiet. Da steht so eine ganz mächtige Kathedrale mit einem riesigen Vorplatz. Wenn man dann allerdings näher rankommt und die Eingangstür sieht, da muss man sich ganz tief bücken. So niedrig ist die Eingangstür. Vor Jahrhunderten hat man sie zugemauert. Wie kommen denn Menschen darauf, eine Kirchentür zuzumauern, auch kleiner zu machen? Ich will es erklären. Damals sind Eroberer hoch zu Ross in die Kirche reingeritten. Das geht jetzt nicht mehr. Man muss vom hohen Ross runtersteigen. Man muss sich bücken. Man muss sich klein machen, um reinzukommen. Jesus erkennt das große Geheimnis. Da sind die Klugen, da sind die Weisen. Die versuchen immer wieder mit ihrer Logik alles zu erfassen. Jesus sagt, das geht nicht. Das könnt ihr nicht. Und wir erleben das ja auch immer wieder im Alltag. Da sind Menschen, die sind hoch studiert, die haben alles Mögliche, was sie wissen. Aber wenn es darum geht, zu verstehen, warum Gott seinen Sohn auf diese Erde gesandt hat, aus lauter Liebe, und wir nichts anderes machen brauchen, als ihm unser Vertrauen zu schenken. Dann sagen manche, also da kann ich nichts mit anfangen. Das ist nicht logisch genug. Da komme ich nicht hinterher. Das Geheimnisvolle ist es aber, dass es immer wieder ganz oftmals schlichte Menschen gibt, die sich von ganzem Herzen darüber freuen, dass das der Zugang ist. Ich muss nicht zig Semester Theologie studiert haben. Ich muss nicht im Abitur 1, so und so viel haben, nur um das Evangelium zu verstehen, sondern ich darf es hören und für mich persönlich annehmen. Und er hat Vertrauen in mich geweckt oder mir ins Herz hineingegeben. Und jetzt freue ich mich einfach über Jesus. Ich kann ruhig werden, tief durchatmen, weil er da ist. Jesus sagt zu dieser Zeit noch viel mehr. Er sagt, ja, Vater. Er sagt, das ist das große Geheimnis. Und dann sagt er etwas über sich, das ist so unglaublich. Er sagt, alles ist mir übergeben worden von meinem Vater. Was heißt das eigentlich? Wer hat das je sagen können, dass er alles in seiner Hand hat? Nur das kann Jesus. Er ist einzigartig. Bei ihm laufen alle Fäden zusammen. Alle Macht im Himmel und auf Erden sind in seiner Hand. Wissen Sie, warum das so wichtig ist für uns? Wenn unsere Gedanken anfangen zu kreisen und die Sorgen plötzlich übermächtig werden und die Ängste uns plagen und wir mitten in einer Krise stehen, dann haben wir oft den Eindruck, uns geht die Luft aus. Uns verschlägt die Sprache, so wie es mir jetzt im Augenblick zwischendurch geht. Wir merken auch manchmal, es gibt Situationen, da sind unsere Belastungsgrenzen erreicht. In Familie, in Beruf, in Gemeinde. Und dann ist es immer wieder eine Frage, wie werden wir damit fertig? Und es kann uns wirklich ganz tief bewegen, wenn wir sagen, wir müssen nicht die Welt retten. Es gibt einen anderen. Das ist Jesus Christus. Und er hat das Sagen. Er ist stärker als alles, was uns überfordert. Alle Macht ist in seiner Hand konzentriert. Alle Fäden bleiben bei ihm zusammen. Und er sagt ja noch etwas. Er sagt, niemand kennt Gott, wie er wirklich ist. Aus erster Hand. Wie kein anderer steht Jesus ja mit seinem Vater in ungetrübter Gemeinschaft. Er ist ihm an seinem Herzen, er kennt die Gedanken des Vaters. Und deshalb ist es so wunderbar, wenn wir zu Jesus gehören, dann haben wir jemanden, der uns den Zugang zu diesem Vater eröffnet. Und wir dürfen immer wieder hingehen zu ihm. Wir dürfen wissen, alles ist unter Jesus. Er hat alles in seiner Hand. Und deshalb darf ich auch alles unter seine Herrschaft stellen. Wenn man sich allerdings fragt, woran kann man das denn erkennen, dass Jesus alles in seiner Hand hat? Da muss ich sagen, das ist auch oftmals ganz schwer zu erkennen. Es ist ein Geheimnis. Es ist keine menschliche Leistung. Einmal hat Jesus auch seine Jünger gefragt, wer bin ich denn für euch? Und da hat Petrus gesagt, du bist der Christus, du bist der Entscheidende. Und dann hat Jesus gesagt, das ist ein Geschenk, wer das erkennt. Das ist senkrecht von oben in ihn hineingelegt worden. Das schenkt Gott aus freien Stücken. Aber das kann so entlastend sein, dass man mitten in aller Erfolglosigkeit, mitten in allen Sorgen weiß, da ist mein Vater. Und dieser Vater, der hat wirklich alles in seiner Hand. Ja, tatsächlich, er ist der Herr. Und er verfolgt einen einzigartigen Plan. Und Jesus, sein Sohn, hat alles in seiner Hand. Und nun kommt es. Was macht dieser Herr? Was misst dieser Herr, der so einen großen Blick für Gott und seinen Plan hat? Was macht dieser Herr, der selber alles in seiner Hand hat? Er hat einen Blick. Er hat einen Blick für die Mühseligen und für die Beladenen. Für alle, die hilfsbedürftig sind. Er ruft sie. Er ruft sie alle, ohne Ausschluss. Und er nennt ausdrücklich die, die müde sind, heißt es, und werden von Arbeit und Mühe. Was sind denn das für Menschen? Nun, für mich sind es in erster Linie auch Christen, die vor allen Dingen immer wieder unter diesem Müssen und Sollen stehen. Wenn du nicht das tust und wenn du nicht dies tust, dann bist du kein richtiger Christ. Täglich musst du eine ausgiebige stille Zeit haben. Du musst in deinem Gebet alle Welt mit umfassen, ganz, ganz viele Menschen. Und du darfst nicht einen einzigen Gottesdienst versäumen. Und du musst den Zehnten geben. Und du musst deinen Feind lieben. Und du musst mitarbeiten, auch an Stellen, wo du eigentlich dich unbefordert fühlst. Und wenn du das nicht tust, und wenn du das nicht lässt, dann wirst du einmal vor dem Richterstuhl Christi stehen und dann fällt dir nichts mehr ein. Und es gibt so manche, die nie genießen können als Christen und die ständig mit schlechtem Gewissen herumlaufen und die sich immer schuldig fühlen. Ich weiß nicht, ob sich einer von uns angesprochen fühlt. Auch sagt, wenn ich mich richtig beachte, dann bin ich oft zu gehetzt und ausgepumpt und abgeschlafft. Und ich fühle mich auch ausgenutzt und ausgebeutet. Und da gibt es diese großen Aufforderungen. Ich möchte endlich mal richtig durcharbeiten. Jesus sagt, kommt her zu mir. Und er ruft die Beladen an. Ach, es gibt manchen, auch unter uns, der hat auf seinem Puckel ein schweres Päckchen, das er trägt. Auch mancher, der sich wund scheuert. Es gibt auch manchen unter uns, der gebunden ist an diesem oder jenem, an dem Dinge hängen, der sich abschleppt, dem jeder Schritt Mühe macht. Fühlst du dich davon angesprochen? Kennst du da was auch von diesen Dingen? Vergeblichkeit, Überforderung? Ach, es gibt so vieles, was uns den Atem rauben kann, was unser Herz schneller schlagen kann, was uns den Schlaf rauben kann, den inneren Frieden nehmen kann. Jesus hat einen Blick für diese Menschen. Mehr noch, nicht nur einen Blick, er hat ein Herz für sie. Und er steht da. Ich stelle mir das vor, dass Jesus seine Arme ausgebreitet hat, so wie das immer wieder Eltern tun mit ihren kleinen Kindern und sagen, wer kommt in meine Arme? Und dann fangen sie an zu rennen. Dass Jesus gesagt hat, kommt doch her, die euch so abplagt, die euch so abmüht, die euch das alles so schwer macht. Ich lade euch ein, meine Türen sind offen, mein Herz ist ganz weit. Und Jesus verspricht etwas, das ist Erquickung. Er sagt denen, denen der Kopf manchmal brummt und die nicht weiter wissen, bei mir ist Erquickung zu finden. Er sagt denen, die sich so abmühen mit so vielen Lasten, kommt doch her zu mir, bei mir ist wirklich etwas zu finden, was euer Herz ganz, ganz froh macht. Ich muss an dieser Stelle immer wieder an etwas denken, was mein Herz richtig erquickt. Ich habe hier zum Beispiel auch noch ein Glas bekommen von jemandem. Ach so, von. Und wenn man dann so ganz durstig ist und ausgelaucht ist, was das für eine Erquickung ist. Schon im Alten Testament hat Gott durch seinen Propheten gesagt, wohl an alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt her und kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Warum zählt ihr Geld da für das, was kein Brot ist? Und sauren Verdienst für das, was nicht satt macht. Hört doch auf mich, so werdet ihr Gutes essen und euch am Köstlichen laben. Erquickung. Da, wo Martin Luther an dieser Stelle etwas mit Erquickung übersetzt hat, da steht ein griechisches Wort, das heißt anapauomai. Und dieses Wort, in dem klingt auch das Wort Pause mit. Zur Ruhe kommen, tief durchatmen. Ach, ist das nicht ein wunderbarer, neuer, schöner Ton? Im Alltag hören wir so viele Stimmen, die uns immerfort hetzen, die uns immerfort jagen. Wir haben das manchmal den Eindruck, man lässt uns nicht in Ruhe. Immer wieder gibt es Dinge, wir kommen nicht zum Aufatmen. Die Götzen unserer Zeit, wie immer sie heißen, Geld, Ehre, Macht, die rauben uns den Frieden. Und häufig bin ich selber schuld, wenn ich mit meinen unstillbaren Wünschen und Sehnsüchten danach gehe. Und auch es gibt falsches Vorstell- oder Verständnis vom Evangelium, wo ich das nicht höre. Nein, Jesus sagt, ich hetz euch nicht. Im Gegenteil, ich lade euch ein. Ich biete euch an, ich beschenke euch, dass ihr wirklich bei mir zur Ruhe kommt, dass ihr persönlich zur Stille kommt bei mir. Jesus bietet etwas an, dass wir aufatmen können. Ach, ich muss an dieser Stelle auch immer wieder noch an etwas anderes denken. Ist das nicht ein wunderbares Bild, wenn man davon spricht, dass ein Baby gestillt wird an der Mutterbrust? Jesus lädt uns ein, so wie dieses Kind hier zur Ruhe kommt, satt wird, so dürft ihr, wenn ihr zu mir kommt. Und diese Einladung gilt jedem Einzelnen persönlich. Du sollst zur Ruhe kommen. Zur Ruhe kommen, das ist im tiefsten Sinne das Verhältnis zu Gott, das er uns schenken will. Alle Ungewissheit, alle Angst soll überwunden werden. Die endlosen Forderungen hören auf. Freude in der Gegenwart des Herrn durch die Vergebung, das will Jesus schenken. Und nun könnte man denken, ja, jetzt muss man ja Amen sagen, nicht? Aber Jesus sagt nicht Amen. Warum sagt er nicht Amen? Warum sagt er jetzt, nehmt auf euch mein Joch? Nun, Ruhe ist nicht alles. Ich komme mit dem Ausdruck Ruhestand, den ich jetzt seit 6 Jahren habe, auch nicht richtig zurecht. Unruhestand ist aber noch schlimmer. Nein, es gibt auch so eine Friedhofsruhe. Es gibt so eine gefährliche Beruhigung. Es gibt so ein problematisches sich zur Ruhe setzen, in Ruhe gelassen werden wollen. Ein sanftes Ruhekissen, das passt nicht zu einem Leben mit Jesus. Jesus sagt, nehmt auf euch mein Joch, denn ich bin sanft, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Jesus sagt, bei mir ist nicht das süße Leben zu finden. Ich möchte meine Leute gerne einspannen. Ich habe Aufgaben und die werden euch zutiefst befriedigen. Jesus nimmt so gerne in seinen Dienst. Zu ihm kommen und inneren Frieden haben, ist immer verbunden damit, dass er uns etwas ans Herz legt. Nun weiß ich nicht, wer sich noch da ein bisschen dran erinnert, was das ist mit dem Joch. Das wird einem Ochsen um den Hals gelegt, damit er einen Karren und einen Pflug besser ziehen kann. Wenn ich daran denke, dass mir was auf den Hals gelegt wird, ich kann zum Beispiel auch nicht so eine Maske hier unten am Hals tragen, da kriege ich mir Atemnot. Ich empfinde das als Einschränkung, ich finde das als Bindung, als Unfreiheit. Nun muss man einfach sagen, bei Jesus ist es einfach so, zu ihm zu kommen bedeutet zuerst Lasten ablegen. Sich ihm anvertrauen führt aber zu einem Herrschaftswechsel. Und wenn Jesus der Herr ist und wenn er das letzte Wort hat, dann erkennen wir etwas, dass er nicht Bewunderer haben will, sondern Nachfolger. Aber Jesus sagt ganz deutlich, ich bin ein ganz einzigartiger Herr. Ich bin sanftmütig. Damit sagt er, ich quäl euch nicht. Jesus sagt, ich bin demütig. Ich schaue doch nicht von oben herab auf euch. Ich halte mich runter zu euch. Und wie ist das nun mit dem, was er uns auf die Schultern legt, was jeder von uns zu tragen hat? Aber ich finde das so herrlich, da gibt es eine Legende vom Zimmermann aus Nazareth, der war bekannt für die besten Joche. Und die wurden extra angefertigt, auf den Hals zugeschnitten. Sie durften ja nicht scheuern oder drücken oder einengen. Jesus sagt, die Lasten, die ich euch auf den Rücken lege, die sind genau maßgerecht. Die sind genau für euch, nicht für den Nachbarn, sondern für euch. Denn ich bin sanft und von Herzen demütig. Gottes Gebote, auch sein Liebesgebot, sind keine Last zum Wundscheuern. Und Gottes Aufträge, die er gibt, die sind unseren Möglichkeiten angepasst. Menschen überfordern uns immer wieder, aber Jesus nicht. Bei Jesus können wir lernen, ohne zu ermüden, Aufgaben zu übernehmen, nicht mit zusammengebissenen Zähnen ein Leistungssoll zu erfüllen. Woran wird das am deutlichsten sichtbar? Für mich wird es am deutlichsten sichtbar, dass Jesus selber der größte Lastenträger ist. Er hat unsere Schuld auf sich genommen. Er hat sie ans Kreuz getragen. Und er trägt und er trägt. Er trägt uns auch Tag für Tag, jeden Augenblick. Er gehört im Grunde genommen zu denen, die am allermeisten, die mühselig und beladen sind. Aber es ist für ihn das Größte und das Schönste. Und dann habe ich noch eine Entdeckung gemacht. Ich habe eine Entdeckung gemacht, dass es damals in Israel ein Doppeljoch war, wo normalerweise zwei Ochsen vor den Karren gespannt worden sind. Die sind dann mit einer Jochstange miteinander verbunden gewesen, dann konnten beide Tiere im gleichen Tempo gehen. Ich finde das so wunderschön, dass Jesus sich selber mit einspannen lässt, dass er sich selber mit dran setzt, den Karren aus dem Dreck zu ziehen, den wir selber auch erleben. Konrad Eisler hat einmal gesagt, er legt sich selbst ins Zeug und zieht den Wagen mit, vor dem wir gespannt sind. Es kann manchmal sein, dass uns Aufgaben zu schwer sind. Ich bin zum Beispiel jetzt als Ruheständler ehrenamtlich im Hospiz in Rendsburg tätig. Zweimal in der Woche bin ich dort und manchmal ist die Sorge um Menschen wirklich etwas, was mein Herz ergreift. Gerade auch in der letzten Woche eine 45-jährige Frau alleinerziehend mit einem 17-jährigen Kind, nicht? Sie ist jetzt gestorben. Also da macht mir die Tochter ganz, ganz viele Sorgen. Und es gibt auch manch einen unter uns, der jemanden begleiten muss, der schwermütig ist und depressiv ist. Und die Pflege eines Angehörigen kann manchmal wirklich eine ganz, ganz große Last werden. Aber wunderbar ist es, dass Jesus sagt, ich bin doch da, ich will mit dir selber hier sein. Und ich trage mit und ich gehe Schritt für Schritt mit. Und ich bin es vor allen Dingen, der sich ins Zeug legt. Deshalb lädt uns Jesus auf, nehmt mein Joch auf euch, schüttelt es nicht ab. Und wenn er sich ins Zeug legt, dann uns nicht von der Seite weicht, dann können wir das auch erleben. Sein Joch ist sanft und seine Last ist leicht. Liebe Geschwister, ich habe am Anfang gesagt, wie wichtig das ist und wie herrlich das ist, wirklich durchatmen zu können. Atemübungen sind was Wunderschönes. Ach, ich könnte Ihnen einige Dinge erzählen. Aber was noch viel wichtiger ist, das ist das zu machen, was Jesus uns sagt. Und ich habe vier Dinge gefunden. Ich kann das tun, indem ich sage, ich komme auf Jesu Einladung zu ihm. Er hat ja gesagt, komm her. Und dann singe ich als erstes ein Lob- und Danklied. Und wenn ich das nicht singen kann, dann lasse ich mir etwas durch den Sinn gehen oder ich schalte den ERF ein. Und dann erinnere ich mich als zweites daran, er herrscht und er ist über allem. Und dann werfe ich als drittes alles auf ihn, was immer ich habe. Und dann lasse ich es auch dort. Und wenn es wieder zu mir gekommen ist, dann gebe ich es nochmal wieder ab. Und dann stelle ich mich ihm neu zur Verfügung und helfe, auch anderen Lasten zu tragen. Und merke, mein eigenes Herz wird leichter. Amen.